Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen. Kann man deren Filme noch guten Gewissens schauen? Wo wir doch nunmehr schmerzlich wissen, dass es sich bei diesen dreien allesamt um... Na, ich mag es gar nicht sagen. Und als wäre das nicht schlimm genug, belästigen sie auch noch Frauen.
Lisa Eckert polarisiert. Der Kabarettistin wird vorgeworfen, in ihren Texten antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Andere sehen die Künstlerin missverstanden. Eine mediale Debatte entbrannte kürzlich, als sie in Hamburg von einer Veranstaltung ausgeladen wurde. Der Grund? Sicherheitsbedenken. Die Veranstalter befürchteten, dass gewaltbereite Kritiker aus der linken Szene den Abend sprengen würden. Der Feuilleton tobte. Zumal es nicht der erste Fall ist, der unter dem Schlagwort Cancel Culture verhandelt wird. Sehen sich kontroverse Künstlerinnen und Künstler in Zukunft einem gesellschaftlich motivierten Auftrittsverbot ausgesetzt? Am Ende offenbar alles halb so schlimm. Drohungen aus der linken Szene haben nie existiert. Der freie Journalist Sebastian Friedrich bezeichnet in einem NDR-Kommentar die Aufregung um Lisa Eckert als Gespensterdebatte.
Ich denke, dass dieser Fall ja so die Spitze des Eisbergs dieser ganzen Debatte im deutschen Feuilleton ist. Also in diesem lässt sich besonders so die Absurdität aufzeigen. Also wenn dann behauptet wird, wir können diese Veranstaltung nicht machen, weil es hier konkrete Drohungen gibt, dann wird aus den Drohungen irgendwie eine Warnung. Und auch wenn man bei diesen Warnungen mal genau hinhört oder auch fragt, was könnten diese Warnungen sein, entpuppt sich das auch als einen sehr, sehr, sehr kleinen Fall am Ende. So. Und daraus dann diese große Diskussion zu machen, die dann hier, keine Ahnung, 2-3 Wochen oder so in den Feuilletons lief, halte ich für völlig überzogen.
Die Debatte um die Kabarettistin Lisa Eckert hat dafür gesorgt, dass ein bisher noch relativ unbekannter Begriff plötzlich in aller Munde ist. Cancel Culture. Ein Phänomen, das im Netz schon länger existiert.
Einerseits kann man schon sagen, dass es stark mit dem Internet zu tun hat. Das heißt, so eine Art von Online-Shaming. Es geht darum, dass halt eine laute Gruppe online Kritik äußert, Unmut äußert über zum Beispiel eine Äußerung oder eine Tat von jemandem, der mehr oder weniger in der Öffentlichkeit steht und daraufhin es Konsequenzen gibt für diesenjenigen, über den sich beschwert wird. Beispielsweise, dass Auftritte abgesagt werden, dass Person vielleicht sogar entlassen wird aus irgendeiner Position.
Cancel Culture soll für Konsequenzen sorgen. Gegenüber Personen, die sich öffentlich diskriminierend äußern oder handeln. Die Verwendung des Wortes canceln lässt sich laut dem Kulturwissenschaftler und Blogger Michael Seemann auf die amerikanische Popkultur zurückführen.
In einem Film von 1991, New Jack City, mit Wesley Snipes, kommt der Begriff Cancel halt vor, wo er halt als ein Gangsterboss spielt, der dann halt zu seiner Freundin sagt, cancel that bitch, also im Endeffekt zu Schluss macht. Das wurde dann irgendwann aufgenommen in einer TV-Show von VH1. Die Show heißt Love and Hip Hop, so eine Scripted Reality-Show, wo halt auch dann eben einer von den Protagonisten mit seiner Freundin Schluss macht, indem er ihr sagt, you are canceled. Das war so 2014 und das war halt bevor dieser Begriff als Cancel Culture dann aufkam. Und jedenfalls hat dieses irgendwelche Dinge sind canceled, das hat sich dann halt so ein bisschen verselbstständigt als Meme im Internet und ja, und wurde dann halt irgendwann, wie dann halt wirklich dieser Sprung dann stattfand, dass das sozusagen als Cancel Culture dann eingesetzt wurde, ist auch relativ neu.
Mittlerweile scheint der Begriff der Cancel Culture auf ein breites Spektrum an Fällen angewandt zu werden. So wird beispielsweise der Harry Potter Autorin J.K. Rowling vorgeworfen, sie hätte sich Transmenschen gegenüber diskriminierend geäußert. Auch Dieter Nuhr sieht sich als Opfer von Cancel Culture. Der Kabarettist hatte sich in seinem Programm mehrmals über die Jugendumweltbewegung Fridays for Future lustig gemacht und sich insbesondere über deren Initiatorin Greta Thunberg herablassend geäußert. Infolge einer Entrüstungswelle auf Twitter hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen Beitrag von Dieter Nuhr von ihrer offiziellen Webseite entfernt. Schaut man sich die Fälle genauer an, fällt auf, dass sie nur wenig gemein haben. Das zeigt, laut Sebastian Friedrich, auf, wie schwierig der Begriff der Cancel Culture zu fassen ist.
Unter diesem Phänomen Cancel Culture werden ganz, ganz unterschiedliche Aspekte irgendwie gefasst. Ich habe den Eindruck in der Debatte, dass alle irgendwas anderes unter diesem Begriff verstehen. Und somit auch alles Mögliche in diesen Begriff reinprojiziert werden kann. Ein Begriff macht ja eigentlich erst dann Sinn, wenn es ein Strukturprinzip gibt, das verschiedenen Phänomenen zugrunde liegt. Also wir haben uns irgendwie mal darauf festgelegt, 4 Reifen, dann so Dach, Scheibe, Motor, das ist vielleicht ein Auto. Ich sehe da kein übergeordnetes Strukturprinzip. Allerdings von rechter Seite wird ein Strukturprinzip unterstellt, nämlich das, ja, das sind die Linken, die irgendwie nicht diskutieren wollen, die keine Toleranz haben und die im schlimmsten Fall noch mit Gewalt drohen. Zum Beispiel in diesem Fall hier Lisa Eckert, Cancel Culture in Hamburg, trifft das einfach nicht zu.
Zur Verwirrung trägt bei, dass der Ausdruck Cancel Culture auch dem Wortlaut nach nicht auf die Ereignisse in Deutschland zu passen scheint. Denn immense negative Folgen eines Cancelings mussten weder Dieter Nuhr noch Lisa Eckert ertragen. Im Gegenteil, ihr Bekanntheitsgrad scheint sich durch die Debatte sogar gesteigert zu haben. Zwar kam es im Rande von Auftritten Eckerts vereinzelt zu Protesten, wie zuletzt in Dresden. Die Veranstaltung wurde dadurch aber nicht weiter beeinträchtigt. Von einer Kultur des Cancelns kann also nur schwerlich gesprochen werden. Sebastian Friedrich hat eine Vermutung, was eigentlich hinter der Diskussion steckt.
Mein Eindruck ist, es wird vieles unter Cancel Culture gefasst oder die Debatte verläuft ähnlich wie die Diskussion um politische Korrektheit, der auch schnell ein rechter Kampfbegriff wurde, um das, was man Linken gerne unterstellt, Intoleranz, Debatten, Faulheit, Gewalttätigkeit, totalitäres Denken oder so, um Linken genau das wieder zu unterstellen. Und das ist eigentlich, da gibt es ein ähnliches Diskursmuster wie beim Begriff der politischen Korrektheit jetzt gerade.
Ist Cancel Culture also ein Kampfbegriff der politisch Rechten, um die Debatte um Political Correctness neu zu führen und für vermeintliche Meinungsfreiheit zu kämpfen? Michael Seemann mit einem Beispiel, das diese Vermutung stützt.
Was ich interessant finde, ist, dass sozusagen immer dann von Cancel Culture gesprochen wird, wenn es um eher rechte oder rechtsliberale Autoren und Autorinnen geht. Ne? Also als zum Beispiel Hengema, Jagoubi Farah, die Autorin von der Taz, ihren Artikel geschrieben hat über die Polizei, eine Satire über die Polizei geschrieben hat, da war das ganze Land in Aufruhr und hat sofort den Kopf der Autorin gefordert. Horst Seehofer, der Innenminister persönlich, wollte eine Strafanzeige gegen sie verhängen. Ja? Oder wir erinnern uns an den WDR mit dem Umweltsau-Lied, wo plötzlich sozusagen von überall die Stimmen losgingen, dass das Lied sofort heruntergenommen werden sollte. Rechtsradikale haben vor dem WDR demonstriert. Der Intendant hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass das Video dann sozusagen aus der Mediathek entfernt worden ist. Aber bei diesen Fällen hat niemand jemals über Cancel Culture gesprochen. Das ist so interessant, dass halt tatsächlich ein und derselbe Vorgang, wenn das Geschrei von rechts kommt, dann für sich keine Cancel Culture mehr ist. Ja? Und weil sozusagen irgendwo linke Kritik oder, sag ich mal, antirassistische Kritik an wirklich menschenverachtenden Äußerungen stattfindet, dann ist das sofort Cancel Culture.
Auch für Seemann scheint das eine plausible Vermutung zu sein. Schwierig beim Begriff Cancel Culture ist der Missbrauch von politisch rechter Seite. Andererseits ist die inhaltliche Ausschmückung nicht mit der Realität übereinstimmend. Tatsächliches Canceln ist in Deutschland auch aufgrund von Arbeitsrecht nicht erkennbar. Am Ende des Tages wäre es vermutlich sinnvoll, den Begriff gänzlich zu begraben. Solange der wütende Mob außer einer zweitägigen Stille der angeprangerten Person nichts zu erreichen scheint, lohnt es sich nicht, vom Canceln zu reden. Teilweise steigert die mediale Debattenführung tatsächlich die momentane Relevanz der Akteure. Potenziell gefährlich könnte dies werden, falls es eines Tages aktiv von Künstlern zum eigenen Vorteil ausgenutzt wird, diskriminierende Äußerungen zu tätigen. Aktuell ist der Ausdruck Cancel Culture zumindest in Deutschland unpassend zur reellen Konsequenz. Michael Seemann hofft, dass falls Cancel Culture weiter existiert, eines Tages eine permanente Verbannung diskriminierender Akteure bewirkt werden könnte.
Vielleicht, dass wir in gewisser Hinsicht gerne mal eine richtige Cancel Culture haben wollten. Das Problem ist ja, dass die Leute, die dort angeblich gecancelt werden, halt sich vielleicht wegen rassistischer Äußerungen oder sexistischer Äußerungen oder sonst wie menschenfeindlichen Äußerungen mal eben kurz zurückziehen, aber dann ihre Karriere relativ unbeschadet fortführen. Also ich fände es eigentlich ganz gut, wenn Leute, die dafür bei erwischt werden, wie sie hetzen, wie sie menschenfeindliches Zeug von sich geben, dass die dauerhaft tatsächlich gecancelt werden. Also eine echte Cancel Culture, das wäre doch mal eine schöne Sache.
Ob das dann eine legitime Form der Kritik, vielleicht sogar wehrhafte Demokratie oder Zivilgesellschaft oder doch eher eine Beschneidung der Kunstfreiheit ist, müsste dann diskutiert werden. Dann wäre der Diskurs über Cancel Culture aber wenigstens berechtigt.